NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Jürgen Deppe heute zu Gast, eine echte femme de lettres, eine Frau der Bücher, die mit ihren gerade mal 52 Jahren unter verschiedenen Namen schon mehr als 30 Bücher selbst geschrieben hat, die in verschiedenen Funktionen kämpft für all diejenigen, die Bücher schreiben und die Bücher immer wieder auch selbst in ihren Büchern thematisiert, zum Beispiel im Lavendelzimmer, ihrem Weltbestseller, der in 37 Sprachen übersetzt ist. Ich begrüße die femme de lettres Nina George. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Deppe.
Bonjour auch deshalb, weil Nina George einen Großteil des Jahres in der Bretagne verbringt, jetzt auch gerade, da erreichen wir sie, weil Frankreich auch immer wieder in ihren Büchern eine Rolle spielt, auch in dem aktuellen und natürlich sowieso in den Provence-Krimis, die sie zusammen mit ihrem Mann unter dem Pseudonym Jean Bagnol schreibt. Nina und ich haben uns vor vielen Jahren auf einer Podiumsdiskussion in Sachen Urheberschutz kennengelernt, haben uns da das Duzen angewöhnt, wollen das heute auch beibehalten, alles andere wäre albern, das Schauspiel. Nina, jetzt gibt's einen neuen Roman von dir, Die Passantin. Diese Frau liebt, wie du, Bücher über alles und traut ihnen auch irgendwie alles zu. Oder? Täuscht mein Eindruck. Traust du Büchern auch alles zu?
Ja und nein. Ein gutes Buch wird einen schlechten Menschen nicht zu einem guten Menschen machen. Aber gute Bücher können dafür sorgen, dass eine Gesellschaft gesund ist. Gesund im Sinne von Empathie, von Toleranz, von dem Einfühlungsvermögen in andere Lebensweisen. Zu tolerieren, dass auch jemand eine andere Idee hat, wie er oder sie leben könnte. Und ich denke, wer nicht liest, tut sich manchmal etwas schwieriger mit Mitfühlen, mit Einfühlen, mit Verzeihen. Ist natürlich eine gewagte Theorie.
Aber eine, die zum Beispiel auch der Protagonist im Lavendelzimmer, also wie gesagt, ein Weltbestseller, der ich weiß, wahrscheinlich auch noch in der Antarktis gelesen wird, die er beherzigt. Er betreibt nämlich so eine Art literarische Apotheke auf seinem Bücherschiff und hat dann immer genau das passende Buch für den Seelenzustand zur Verfügung. Mir ist aufgefallen, dass dieser gute Mann, Jean Perdu, nicht zufällig einen sehr ähnlichen Namen hat wie Jeanne Partout, die Spaziergängerin in der Passantin, oder doch Zufall?
Ich mag die Kombination von Namen sehr. Sie müssen klingen, sie müssen auch stimmen im Hinblick auf, was haben sich vielleicht die Eltern gedacht, als sie meinem Helden oder meiner Heldin diesen oder jenen Namen gegeben haben. Hier aber ist der Unterschied, Jean Perdu, der literarische Apotheker, der mich begleitet jetzt seit über 14 Jahren, 2011 habe ich ihn mir erdacht, hier unterscheidet sich der Name von Jeanne Partout, denn Jeanne Partout wurde von ihrem eigenen Ehemann sozusagen als solche benannt. Sie selber hat einen ganz anderen Namen. Sie ist eine der berühmtesten französischen Filmschauspielerinnen, aber der Name ist, wie bei Marilyn Monroe, auch eine Erfindung. Und entsprechend ist auch Jeanne Partout eine Art Erfindung.
Du hast es gerade erwähnt, der Name ist erfunden. Wir bleiben nochmal bei den Büchern auch da. Also diese Jeanne Partout ist genau wie du auch großer Literaturfan. Sie verschlingt Bücher schon seit ihrer Jugend, tut das auch heute noch, ist auch von Büchern mehr oder weniger abhängig, was du gerade erwähnt hast. Sie ist Filmschauspielerin, das heißt, da werden ihr Drehbücher auch mehr oder weniger auf den Leib geschrieben. Bücher, nach denen sie sich zu richten hat. Und dann kommt eben dieses Buch, das ihr im Grunde ihr Mann Bernard auf den Leib geschrieben hat, nämlich die Rolle, die sie da zu erfüllen hat als Filmikone. Was ist das für eine Abhängigkeit von Büchern oder von Rollen, die einem da möglicherweise zugeschrieben werden?
Ich würde gerne auf den zweiten Teil der Frage antworten, denn der erste Teil ist zu einfach zu erklären. Auch ich bin einer absolut bekennende Süchtiger, was Bücher angeht. Ich brauche die zum Atmen. Ich muss 2 Bücher mindestens in der Woche lesen, sonst kann ich nicht atmen. Ich muss fliehen können, ich muss mich darin verstecken können, ich muss mich wiederfinden können. Ich muss weinen dürfen, ohne dass jemand fragt, oh, was ist denn los? Dann will ich es nicht erklären, dann ist es einfach die Szenerie. Eine Rollenzuschreibung indes, wenn ich aus der Perspektive einer Frau spreche und der Sozialisation einer Frau, dann werden uns permanent Rollen angeboten, die wir eher ausfüllen sollen, als einfach nur wir selbst zu sein.
Da sind wir dann auch im Grunde mitten in deinem neuen Roman, in der Passantin. Denn da geht es, um das nochmal kurz, ohne zu viel zu verraten, zusammenzufassen, also Jean Patou kommt gerade von einem Dreh in Barcelona, ist eigentlich auf dem Flug nach Düsseldorf, hat auch für den Flug schon eingecheckt, entscheidet sich dann aber im allerletzten Moment, das Flugzeug doch nicht zu betreten. Das ist genau der Germanwings-Flug, der dann abstürzt, 2015, der dann auch viele Schlagzeilen macht. Sie sitzt in einem Café in Barcelona und beobachtet das Ganze und beobachtet auch, dass sie für tot erklärt wird. Das ist die Ausgangssituation, da ist noch nicht so viel darüber verraten, wie es im Roman weitergeht. Und dann übernimmt Jean Patou eine neue Rolle und erfindet sich neu oder fügt sich in das, was ihr vorgegeben wird? Fragezeichen.
So ein Leben nach dem Tod, wenn man nicht gestorben ist, dauert ja erstaunlicherweise sehr, sehr lang. Ausgangspunkt war, dass ich schon seit Jahren diese Was-wäre-wenn-Frage mit mir herumschleppte. Was wäre, wenn mich alle für tot hielten? Ich aber weiterhin lebe. Kann ich nochmal neu starten? Kann ich darauf verzichten, wer ich bis dahin scheinbar geworden bin? Kann ich alles abstreifen, was ich mir vielleicht draufgetan habe, an Erfahrung, vielleicht auch an Gesten, an Verhalten? Und wie geht das überhaupt, aus dem eigenen Leben zu verschwinden? Das hat mich lange nicht losgelassen und ich habe kurz vor der Pandemie angefangen, dieses Was wäre, wenn zu schreiben. Und Jean Patou als Schauspielerin erschien mir auch deswegen genau die richtige Figur, weil sie bereits schon eine Rolle spielt, indem sie einen erfundenen Namen und damit eine erfundene Marke, eine erfundene Frau mit Anfang 20 aufgebaut hat, auch auf Drängen ihres Mannes, um ihm zu gefallen. Und wie ist das? Du sitzt in den Markthallen von Barcelona. Du erfährst aus dem Fernsehen, dass du tot bist. Was machst du? Nutzt du die Chance? Warum? Oder nutzt du sie nicht und gehst zurück? Warum? Ich habe mich natürlich für das Erste entschieden und nach aufgedeckt, warum sie diese schamlose, unberechenbare Chance nutzt, aus ihrem eigenen Leben zu verschwinden.
Aber das heißt ja auch, alles hinter sich zu lassen. Also jetzt gerade bei Jean Patou sind es zum Beispiel auch zwei tolle Kinder. Bei ihrem Ehemann kann man sagen, gut, mit dem hadert sie. Aber sie lässt ja wirklich ein Leben zurück. Kann man zum einen wirklich so einfach sein Leben abstreifen? A2, was geht da denn eigentlich auch an Grandiosem verloren?
Ich denke, das Schwierigste war, mich zu trauen, dass diese Frau ihre Töchter verlässt. Katja und Mathilde, die sind zu dem Zeitpunkt 18 und 20. Und ihnen zuzumuten, zu glauben, dass ihre Mutter umgekommen ist. Und wer schon mal jemanden verloren hat durch Tod in seinem Leben, weiß, das ist eine unheilbare Trauer. Und dennoch ist sie gegangen. Das heißt, ich musste wirklich in sie hineinforschen, was ich gemacht habe über 4 Jahre, während ich das Manuskript schrieb, warum sie es gemacht hat und warum auch ihre Töchter genau der wunde Punkt, die Sollbruchstelle sind, warum sie sich auf eine Art nicht von ihrem alten Leben trennen kann. Was ich außerdem gemacht habe, ist zu recherchieren, kann man in der digitalen Zeit eigentlich verschwinden? Dass wir alle unsere Kreditkarten hinter uns lassen müssten, unsere Krankenkassenkarten, Impfpässe, überhaupt Pässe. Nichts ist mehr zu gebrauchen, nur noch Cash. Wenn man keinen Cash hat, hat man ein Problem. Da muss man auch Jobs machen, indem man erpressbar ist, wenn jemand erkennt, oh, die ist aber nicht ganz echt. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die anderen gegen Geld dabei helfen, zu verschwinden. Und die mir auch Ratschläge gegeben haben, wie man in dieser digitalisierten Welt, wo die Gesichtserkennung von Facebook geradezu besser ist als die vom CIA und vom Mossad, wie man auch der entgeht. Das eigene Gesicht ist ja der Barcode. Und es ist einfach zu verschwinden. Es ist schwierig, verschwunden zu bleiben.
Was sie hinter sich lässt, ist eben auch die Rolle, die ihr Mann Bernard ihr zugeschrieben hat. Du hast es vorhin schon angedeutet. Im Grunde hat er sie erfunden, von der Schauspielschülerin, dann aufgebaut zu dem Weltstar, der sie geworden ist. Er hat ihr auch diesen Namen gegeben. Sie hat eigentlich einen bürgerlich einen ganz anderen, den er viel zu provinziell findet. Also Jean Patou ist eine Erfindung von ihm. Wie kann sie sich eigentlich ein Leben lang über Jahrzehnte so in diese Rolle einfügen, wo sie aber doch eine erwachsene und starke Frau ist? Ist das nicht auch ein bisschen ein gestriges Frauenbild, zu sagen, ach ja, in den 50ern war das so oder in den 60ern?
Es ist eine obsessive Beziehung, die sich angebahnt hat, als Jean Patou etwa 21 war und noch hieß, wie sie hieß. Bernard war zu dem Zeitpunkt 10 Jahre älter. Und ich weiß nicht, Jürgen, ob du schon mal eine wirklich obsessive Beziehung hattest, wo zwei Menschen einander ansehen und einander verschlingen wollen, aber auch einander wehtun wollen, um sich zu spüren, um das Drama, um das Leben, um die Sehnsucht noch mehr auszuleben. Und das hat gar nichts mit Rollenbildern oder Mann-Frau-Verhältnissen oder 60er Jahre oder 2025 zu tun. Es hat was mit Obsession zu tun, mit Selbstverzauberung. Für diesen Mann all das sein zu wollen, was er sich vorstellt. Sich zu verlassen, selber zu verlassen, in der Hoffnung, mehr zu sein, als man ist. Und mit 21 kann einem das passieren, egal ob Mann oder Frau, dass man in eine obsessive Beziehung hineinstolpert. Und weißt du, wenn man dann Kinder bekommt, relativ zügig, man verlässt dieses Umfeld nicht so schnell. Das tut man nicht. Das hat nichts mit Stärke oder Nichtstärke zu tun. Es hat etwas, ja, wenn ich das wüsste, hätte ich vielleicht alle meine Fehler in den 20ern nicht gemacht.
Wie ist es mit Bernard? Also schauen wir mal aus den männlichen Augen. Was treibt denn diese verdammten Kerle dazu, sich die Frau so irgendwie herzurichten, wie es ihnen am besten gefällt? In dem Fall ja wirklich sehr konkret, indem man sagt, komm, leg mal deinen alten Namen ab, sondern nimm mal die neue Identität an. Was treibt denn diese Kerle an?
Ich möchte da gar nicht in Plural sprechen. Ich habe mich darauf konzentriert, mit Bernard einen Menschen zu zeichnen, den man wahrscheinlich heute einen toxischen Narzisst nennen würde. Der, wenn man ihm Vorwürfe macht, dass er einen verletzt oder kränkt, das sofort gegen einen verwendet und sagt, wie kannst du es wagen, mir Vorwürfe zu machen, ich bin jetzt völlig zerstört. Oder der es schafft, mit Auslassungen, mit Schweigen, mit Beurteilung, mit Gaslighting, also mit dem Einreden von Ereignissen, die entweder nicht passiert sind oder dem Einreden von, nein, das hast du so nie gesagt und nie so gemeint. Die Prinzipien von solchen toxischen, narzisstischen Männern, ich habe die Obsession beschrieben, ich habe den Verlauf beschrieben, wie es ist, Kinder auf die Welt zu bringen. Und auch da reflektiert Jean Patou immer mal wieder damit, die Rolle, die sie hat, ist auch die große, große metaphorische Rolle der Frau. An irgendeiner Stelle vom Sinn her lasse ich sie sagen, du wirst Frauen nie ansehen, dass sie Schmerzen haben, dass sie gequält sind, dass sie zustimmen, obwohl sie eigentlich innerlich Nein schreien. Wir können so gut, wir, das ist jetzt natürlich auch pluralisiert, ich kann nicht für alle Frauen sprechen, aber für die, mit denen ich intensiv und intim darüber gesprochen habe, die haben mir bestätigt, wie gut sie spielen können, dass sie nichts berührt, obgleich sie leiden, schreien, sich gedemütigt fühlen, etwas anderes wollen. Und darüber so gut hinwegzuspielen, auch das hat Gründe.
Du sagst gerade, du hast mit vielen anderen Frauen auch darüber gesprochen, Gespräche geführt. Da sind wir jetzt wieder sehr dicht an Jean Patou, weil die, als sie sich in Barcelona quasi selber zum Verschwinden bringt, taucht in einem ja fast schon mystischen Haus der Frauen unter anonym. Da wird nicht über Namen gesprochen oder die Namen nur, die man sich selber gibt. Sie gibt sich in dem Moment den Namen Cella, ist nicht mehr Jean Patou. Hat es da mit vielen anderen Frauen zu tun, die auf die eine oder andere Weise auch ein schweres Schicksal haben, schwere Schicksalsschläge hinter sich haben, und sie freundet sich mit einer ganz besonders an, und die heißt, Trommelwirbel und Tusch, Nina. Neckst du uns da? Machst du da einen Spaß mit uns? Oder was ist das für eine Figurenkonstellation?
Wenn ich an mich selber denke, dann denke ich nicht die Nina. Mein Name ist mir so fremd und unbekannt. Ich denke an mich als ich oder als Schriftstellerin. Ich denke nicht in meinem Namen an mich. Und Namen von Figuren, die müssen sich so anfühlen, dass sie richtig sind, dass ich mich mit dieser Figur beschäftigen möchte. Nina ist eine außergewöhnliche Frau, nicht nur von ihrem Beruf. Sie ist Straßenpolizistin und beschäftigt bei der Mossa Esquadra in Barcelona. Aber sie kennt zwei Gesetzbücher. Das der spanischen Krone und das Gesetz der Frauen, was nicht dasselbe ist. Und das bedeutet, dass auch dieses Haus der Frauen, wie ich es genannt habe, all diese Frauen sind aus ihrem Leben verschwunden. Und sie alle haben unterschiedliche Gründe dafür. Gewalt spielt sehr oft eine Rolle, häusliche Gewalt, aber auch Gewalt, die sie durch andere Frauen erfahren haben. All die Frauen haben unterschiedliche Geschichten. Und sie finden sich dort zusammen um verschwunden zu bleiben. Und Nina, unsere Polizistin, ist eine der Helferinnen der Frauen. Sozusagen die Helferin, um von Ohnmächtigen wieder Selbstermächtigte zu machen.
Du sagst gerade diese Nina, und ich bleibe nochmal dabei. Ich halte es ja nicht für einen Zufall, dass diese Nina, diese Polizistin, zufällig den gleichen Vornamen hat wie ihre Schöpferin, die ja die Freiheit gehabt hat. Also du hättest einfach sagen können, sie heißt jetzt mal Julia, sie heißt Ines, sie heißt wie auch immer. Du hast aber den Namen Nina gewählt. Diese Polizistin wird ja ein bisschen auch die Anwältin beispielsweise, mindestens von Jeanne, und kümmert sich um deren Belange. Seid ihr dann da doch verhältnismäßig ähnlich, diese fiktive Nina, die du erfunden hast, und die Nina, die du bist, wenn du da am Schreibtisch sitzt und sagst, ich mache mich hier gerade mal ein bisschen zu den Anwältinnen solcher Frauen, wie ich sie gerade beschrieben habe?
Literatur sollte kein Selbstzweck sein. Ich möchte Geschichten für die Geschichten selbst erzählen. Also ich bin die Anwältin meiner Geschichten, um mal die Abgrenzung zu der Polizistin Nina zu machen. Wenn ich an mich denke, denke ich als erste Schriftstellerin. Das ist so mit mir und meiner Persönlichkeit verschränkt. Ich mache mir selbst einen Namen, aber die Namen sind egal. Ich bin Schriftstellerin. Ich denke selten an mich als Frau. Ich erinnere mich, als ich irgendwann hinaus in die Welt ging, dass die Erziehung meiner Eltern, vor allen Dingen meines Vaters, ganz unterschiedlich zu dem war, wie ich rezipiert wurde. Mein Vater hat uns Mädchen klargemacht: Wenn ihr was wollt, dann macht das. Ihr sollt alles, dürft alles, könnt alles. Bildet euch aus, werdet gut, macht es. Und das habe ich gemacht und habe dann mit Verwunderung festgestellt, dass plötzlich mein Geschlecht der Wahrnehmung meiner Leistung diametral gegenübersteht. Ich war völlig verdutzt die ersten 10 Jahre. Und habe mich dann quasi erst mit Mitte 20 damit generell beschäftigt, was heißt es, dass ich zufällig eine Frau bin. Aber ich bin nicht die Anwältin der Frauen, aber vielleicht bin ich die Anwältin von Wahrheiten, die schmerzhaft sind, die unangenehm sind, die bisweilen manche Frauen ganz tief in sich verstecken. Das könnte sein. Was ich an Nina ähnlich zu mir fand, und ich habe das immer mal so testweise geschrieben, stehen lassen, mir angeschaut über Wochen und mich dann entschieden, lasse ich es stehen oder nehme ich es schnell wieder weg. Dass sie sich hässlich empfindet, dass sie unglaublich gerne denkt. Nina denkt so gerne. Und sie hilft nicht nur Jeanne, verschwunden zu bleiben, sie bildet sie auch aus für den Fall, der gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil auch Bernard ein obsessiver Mensch ist, der irgendwie partout nicht daran glauben will, dass Jeanne tot ist. Für den Fall, dass er eines Tages aufkreuzt. Und wenn schon jemand als tot gilt, kann man ihn umso leichter umbringen. Und für diesen Fall bereitet Nina auch Jeanne, die nicht Jeanne heißt, auf diesen Ernstfall vor.
Die nicht Jeanne heißt, die sich dann auch Cella nennt, die dann irgendwann mal Alva ist, die dann verschiedene Identitäten hat. Du kennst das mit den Identitäten. Du hast selber einen ganzen Haufen davon angehäuft im Laufe deiner Karriere. Bis 2009 warst du auch Anne West und hast da erotische Literatur geschrieben. Du warst mal Nina Kramer. Du bist, was ich vorhin schon angedeutet habe, zusammen mit deinem Mann Jean Bagnol, schreibst Krimi-Literatur. Du bist jetzt mit der Passantin nicht mehr bei deinem Stammverlag, wo du mit deinen vorigen Büchern warst, sondern bist mit dem jetzt zu einem kleinen unabhängigen Verlag in der Schweiz gegangen, zu Kein und Aber, und veröffentlichst da jetzt einen Roman, den ich würde mal, wenn man es auf einen Begriff bringen sollte, den Stempel feministisch durchaus ausdrücken. Das ist schon eine andere Nina George, oder? Hast du dich gerade neu erfunden? Und womöglich ja. für die Ewigkeit oder nur mal ausnahmsweise? Ich schlüpfe jetzt gerade mal in eine andere Rolle.
Nein, das bin schon alles ich. Ich entwickle mich ja auch. Ich veröffentliche jetzt seit 32 Jahren. Die Passantin. Die Passantin ist keine Neuerfindung. Ich erfinde nichts neu. Ich erkunde das Leben, ich erkunde mich. Die Passantin habe ich über 4 Jahre geschrieben, und als es fertig war, für mich war klar, das ist kein Drömer-Knauer-Buch. Aber ich möchte nicht sozusagen meinen Langzeitpartner, ich war schließlich 28 Jahre bei Drömer-Knauer und habe da viele, viele Bücher gemacht mit vielen tollen Leuten, und deinen festen Freund hintergehst du nicht einfach mit einem super netten, sexy neuen Schweizer, ohne wenigstens vorher Bescheid zu sagen, was ich getan habe. Und habe beide VerlegerInnen gebeten, miteinander zu sprechen. Also die Verlegerin von Drömer-Knauer, den Verleger von Kein und Aber. Denn ich wusste, wenn das rauskommt, dann wird einerseits Neues Kinderbuch von mir und meinem Mann da sein. Es wird ein neuer Perdu auf den Markt kommen. Und dann auch noch die Passantin, die in ihrer Brutalität, in ihrer Ehrlichkeit, in ihrer Erzählweise, in ihrer Erzählstruktur, dem Stil, der hohen, eher literarischen Anlehnung. Das ist was anderes. Das steht sich vielleicht auch ein bisschen im Weg, wenn es irgendwie gleichzeitig in den Buchläden um Aufmerksamkeit rangelt. Sodass die beiden sehr liebevoll, die Verleger, miteinander gesprochen haben, wie man das am besten so hinstellt. Und das ist sehr selten in der Buchbranche, dass eine Autorin bei zwei Verlagen relativ gleichzeitig Bücher rausbringt. Und das konnte nur geschehen, weil ich offenes Visier gefahren habe. Nix hinter dem Rücken, immer offenes Visier.
Und du bist auch die andere, also die, die eben nicht nur da sitzt. Du könntest in der Bretagne sitzen, du könntest mit deinen 6 Katzen, mit denen könntest du einen schönen Alltag verbringen, könntest aufs Meer hinausschauen und den Garten pflegen. Du bist aber seit ein paar Jahren auch unglaublich aktivistisch. Du bist in verschiedenen Schriftstellerverbänden. Du warst Präsidentin des European Writers Council, also einem europäischen Zusammenschluss von Schriftstellerverbänden, bist da jetzt Ehrenpräsidentin. Du bist in der VG Wort aktiv, etc. pp. Was macht dich dann neben dem Schreiben auch zu der Aktivistin fürs Schreiben?
Ich bin Aktivistin für Menschenrechte und zwar das Unterfach Kunstfreiheit und Urheberrechte. Mich fasziniert Urheberrecht. Das ist ein echt merkwürdiges Wort eigentlich, aber Urheberrechte sind ja nicht nur für mich da. Sie sind für jeden Menschen da. Und die sagen, das war eine unglaubliche Revolution in Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts, zu sagen, was du schreibst, es entsteht in dir. Es ist keine göttliche Muse, es ist kein Talent, was dir von jemandem von außen zugeeignet wurde. Es gehört dir und niemand darf es zensieren. Das Urheberrecht hat der Zensur von Königen und Mäzenaten ein Ende gemacht. Es hat der Kirche gesagt, sorry, Gott ist nicht der Schöpfer aller Bücher, es ist der Mensch. Und dann auch noch die Unverfrorenheit zu sagen, es gehört dir, du kannst entscheiden, was du damit machst oder auch nicht. Und das ist ein so kostbarer Paradigmenwechsel in der Zivilisation gewesen, dass man der Gedankenarbeit, dem Fühlen, den Ideen, der Fantasie, der Freiheit der Gedanken so viel Gewicht, nämlich ein eigenes Gesetz, ein Droiteur, ein Urheberrecht zuordnete. Das verteidige ich bis heute, weil natürlich so Knalltüten wie Sam Altman von OpenAI oder Zuckerberg von Meta oder Firmen wie Anthropic oder Alibaba und Microsoft, sie wollen nichts mehr, als dass sie mit den Gedanken der anderen, die ihnen nicht gehören, Geld machen können, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz. Das ist jetzt gerade das heiße Thema. Es geht für mich um die Freiheit der Gedanken. Für alle. Für jeden einzelnen Menschen. Und das steckt hinter diesen Aktivitäten. Und ich konzentriere mich als politische Beauftragte in Brüssel auf die Literaturpolitik. Was auch echt reicht. Täglich 3 Stunden.
Ugh. Und da wird dann aus Nina plötzlich, du merkst, ich versuche irgendwie eine Kurve zu kriegen, einen Kreis zu schließen, wird dann aus Nina plötzlich Jeanne. Wahlweise Jeanne d'Arc, also diese Kämpferin, die Kriegerin, oder mir gefällt fast noch besser Jeanne de Belleville, die bretonische Tigerin, diese Piratin, die Kämpferin. Hat dein Tag eigentlich 48 Stunden und die Woche 14 Tage? Oder wie machst du all das, all diese Ninas und wie sie da alle heißen, miteinander zu vereinbaren?
Oh, ich habe natürlich irgendwie früh meine Seele verkauft an Bill Gates und ich habe irgendwie 7 Avatare da rumlaufen, ist doch klar. ich mag das ganz gerne, weil mein Name ist so international anpassungsfähig. Ich kann Nina George sein, ich kann Madame George sein, ich kann Mrs. President sein, das ist halt auch ganz wunderbar. Und in der Literaturpolitik, da bin ich sehr, sehr, sehr nah an mir ran und zwar an jenen Eigenschaften, die ich habe und die ich sonst versuche, ein bisschen mehr zu disziplinieren. Warum, weiß keiner. Ich bin cholerisch. Ich bin besserwisserisch. Ich lasse nicht nach. Ich gebe nicht auf. Ich gehe auf die Nerven. Ich bin zu viel. Und für politische Arbeit, für meine Kollegen und Kolleginnen ist das genau richtig. Ob diese Eigenschaften von Cholerik und anderen Leuten auf die Nerven gehen und einfach nicht loslassen, also das sollte man nicht unbedingt in private Beziehungen schleppen, meines Erachtens. Vielleicht bin ich dabei auch noch zu vorsichtig. Aber dort in der Politik kann ich Seiten von mir ausweiten. Qualitäten, das sind ja auch Qualitäten, diese Hartnäckigkeit. Das ist gut, das macht mich komplett.
Allerdings, Nina, wir könnten jetzt, glaube ich, noch stundenlang so weiterreden, haben wir aber da leider nicht. Es gibt ja sowas wie Sendezeiten und die Passantin schreitet weiter. So heißt dein neues Buch Die Passantin, dessen Zielgruppe ich, glaube ich, als alter weißer Mann sehr wenig abdecke. Aber trotzdem hat mich dein Buch unfassbar in den Bann geschlagen und tut es auch immer noch. Die Passantin, erschienen bei Kain und Arber, umfasst 320 Seiten, kostet gebunden 26 Euro als E-Book, dann 18,99 €. Nina, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke dir, mein Lieber.
Mein Name ist Jürgen Deppe. Machen Sie es und machen Sie es vor allem gut.
NDR Kultur.